Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind zum Wichtigsten dieses Tages. Die Warnungen sind deutlich. Wenn es in der Pflege nicht schnell durchgreifende Besserungen gibt, wird die Branche die Menschen schon bald nicht mehr versorgen können. So die Kritik auf dem Deutschen Pflegetag, der heute begonnen hat. Seit Jahren gibt es den Pflegenotstand, es fehlt an allen Ecken und Enden und die Gründe dafür sind bekannt. Schlechte Arbeitsbedingungen, mangelndes Personal, aber auch fehlende Strukturen bei der Ausbildung. Klar ist allen, der Beruf muss attraktiver gemacht werden. Denn die Pflegelücke, also die offenen Stellen, für die es keine passend qualifizierten Arbeitslosen gibt, die ist enorm gewachsen. 2010 waren es mehr als 18.000 unbesetzte Stellen. Derzeit sind es bereits fast doppelt so viele. Hinzu kommt aber auch, dass die Kosten für Heimbewohner immer weiter steigen. Denn seit September sind alle Einrichtungen verpflichtet, ihr Personal nach Tarif zu bezahlen. Ist ein Platz in einem Pflegeheim schon bald nicht mehr bezahlbar? Markus Pfalzgraf.
Alexander Flint betreibt ein Pflegeheim in der Region Stuttgart mit rund 40 Plätzen. Bei ihm steigen die Kosten für die Pflege seit Jahren, auch jetzt wieder.
Wir haben förmlich explodierende Kosten beim Thema Energie, beim Thema Personal, bei vielen anderen Themen auch. Und da feilschen sie letzten Endes um jeden Cent pro Tag.
Personalkosten machen einen Großteil der Ausgaben aus, rund 70%. Schon jetzt verdienen Pflegekräfte hier, laut Träger, angemessen. Jetzt kommt für die Pflegerinnen noch etwas obendrauf. Seit Anfang September gilt das Tariftreuegesetz.
Es ist einfach nur ein weiterer Schritt, der logisch ist und der auch wichtig war, um die Löhne in der Pflege fair und anständig zu gestalten. Ich habe kein Problem mit hohen Löhnen in der Pflege, überhaupt nicht. Ich habe diesen Beruf gelernt. Ich würde für mich auch beanspruchen, wenn ich eine ordentliche Arbeit mache, dann möchte ich auch ordentlich bezahlt werden. Das muss ich anderen genauso zugestehen.
Was Alexander Flint Sorge bereitet, steigende Kosten müssen auch Bewohnende oder ihre Angehörigen tragen. Hier sind es 230 Euro mehr pro Person im Monat. Der Eigenanteil steigt damit auf 3.300 Euro. Susanne Munder besucht ihre Mutter. Sie ist froh, dass ihre Familie sich den Pflegeplatz noch leisten kann.
Mein Vater hat gut vorgesorgt, meine Mutter ist gut versorgt. Das wird nicht existenziell. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute ganz hart ist, ne? Dieser Eigenanteil.
Und der Eigenanteil könnte weiter steigen, vielleicht auf bis zu 4.000 Euro, schätzt die Heimstiftung, ein anderer Träger. Deshalb stellt man sich hier einen Systemwechsel vor.
Die Bewohner bezahlen nur einen fixen Anteil an den pflegebedingten Aufwendungen. Den Rest bezahlt die Pflegekasse. Und der zweite Baustein wäre ein Investitionskostenzuschuss, den die Länder bezahlen müssen, in Höhe eines, ja, ich sag mal, Pflegewohngeldes, um hier kurzfristig Entlastung zu schaffen.
Das würde auch Alexander Flint befürworten, denn die Entwicklung ist nicht absehbar.
Was kommt nächstes Jahr? Gesteigerte Vorauszahlungen für Energiekosten, gesteigerte Heizkosten, gesteigertes was weiß ich.
Da würde es Alexander Flint, den Angehörigen und Bewohnenden schon helfen, wenn es wenigstens Planungssicherheit gäbe.
Die Politik ist also gefragt, wie sie die Menschen unterstützen kann. Denn auch in der klassischen Mittelschicht macht sich inzwischen Angst breit. Der Traum vom Eigenheim ist für viele schon längst in weite Ferne gerückt. Inflation und hohe Energiepreise, sie treffen vor allem diejenigen, die keine oder wenig Rücklagen haben und von ihrem monatlichen Einkommen leben müssen. Und die Krise täglich beim Einkaufen merken, wenn die Gurke auf einmal 3 Euro kostet. Vor einem Jahr mussten nur 15% der Menschen ihr gesamtes monatliches Einkommen zur Lebenshaltung aufwenden. Dieses Jahr werden es bis zu 60% sein, so Expertenschätzungen. Und die Preise werden weiter steigen, besonders bei Gemüse, das im Winter angebaut wird. Denn der Energieaufwand, der ist enorm. Gerrit Rudolph.
Jungpflanzen wie dieser Feldsalat brauchen viel Licht und Wärme, um zu wachsen. Das kostet. Produziert wird er wie viele andere Gemüsejungpflanzen in einem Familienbetrieb südlich von Darmstadt. Chefin Claudia Trübenbach fürchtet, dass ihre Heizkosten von mehreren hunderttausend Euro, wie im vergangenen Winter, auf über 1 Million Euro steigen.
Unser Hauptenergiebedarf ist in den Wintermonaten, weil wir in den Wintermonaten eben die Vorproduktion für Gemüseproduzenten im Freiland leisten. Dann machen wir von Salat bis Kohl, Laufpflanzen, Sellerie, nachher dann auch Tomaten und sowas für die Freilandproduktion.
Gewächshäuser mit einer Fläche von 10 Fußballfeldern müssen beheizt werden. Sollte die Produktion wegen zu hoher Energiekosten heruntergefahren werden, werde im Rhein-Main-Gebiet Salat und Gemüse knapp, fürchtet Trübenbach.
Unser Betrieb ist sozusagen potenziert nachher die Gemüse. Also wir haben jetzt noch mal ein paar hundert Kunden oder zum Beispiel jetzt oder große Gemüseproduzenten, die dann nachher für die Allgemeinbevölkerung produzieren. Und wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall alle noch gesundes Gemüse essen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch sicherstellen, dass wir im nächsten Jahr auch noch alle dann genug Salat und Kohl und die anderen Gemüsearten auf dem Teller haben.
Dafür läuft hier die Sämaschine, presst ein Torfgemisch und fügt Saatgut hinzu. Im Keimraum beginnt das Wachstum. In den Gewächshäusern geht es weiter.
Wir heizen im Moment mit den Hängeheizkanonen, die Sie jetzt zum Beispiel hier auch sehen. Die sind direkt durch Gas, werden die befeuert. Und damit wollen wir auch noch weiter heizen, wenn wir denn den Gaspreis irgendwie leisten können, weil wir eben im Moment auch keine Gasverträge mehr abschließen können für die neue Saison. Das ist natürlich auch ein Problem, dass wir überhaupt nicht kalkulieren können, zu welchen Preisen wir dann tatsächlich nächstes Frühjahr verkaufen können.
Claudia Trübenbach sorgt sich nicht nur um die Kosten, sondern darum, dass überhaupt genug Energie fließt. So setzt sie nicht nur auf Gas.
Wir stehen jetzt vor unseren neuen Hängeheizgeräten, die wir jetzt in die Gewächshäuser reinhängen, um einen Teil der Gewächshäuser jetzt dann mit Heizöl zu beheizen anstatt mit Gas.
36 solcher Heizöllüfter hat sie gekauft. Damit sie diese Investition und die hohen Energiekosten nicht 1:1 an ihre Kunden weitergeben muss, hofft Claudia Trübenbach auf Unterstützung vom Staat. Ohne die, meint sie, würden die Preise für heimisches Gemüse in den nächsten Monaten noch stärker steigen.
Der Krieg in der Ukraine, er hat vieles verändert. Die Europäische Union bildet da keine Ausnahme. Vor dem morgigen informellen EU-Gipfel in Prag sucht das Bündnis daher demonstrativ die Einigkeit mit seinen Nachbarn. 17 europäische Staaten, die gar nicht in der EU sind, waren heute mitgeladen. Der Name für das neue Format, Europäische Politische Gemeinschaft, klingt dabei schon fast beschwörend. Die Themen waren in Zeiten des russischen Angriffskriegs ja klar. Es ging um die Verteidigungspolitik und die Energieversorgung und darum, wie man geschlossen gegen den russischen Präsidenten Putin auftritt. Die Unstimmigkeiten zwischen einigen Ländern standen dabei nicht im Vordergrund. Danko Handrik.
Ein Fenster dieser Burg hat schon einmal Geschichte geschrieben. Mit dem Prager Fenstersturz 1618 begann der 30-jährige Krieg. Jetzt soll es hier um Frieden in Europa gehen und das in einer ganz neuen, großen europäischen Runde. Und so könnte dieses Gruppenfoto eines für Geschichtsbücher sein. Staats- und Regierungschefs aus Europa beim ersten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Tschechien. Neben den 27 EU-Ländern sind unter anderem die Balkanstaaten eingeladen, außerdem Großbritannien, die Türkei und ehemalige Sowjetrepubliken wie die Ukraine. Das Format solle, so Bundeskanzler Scholz, andere Institutionen nicht ersetzen, sondern ergänzen.
Es geht darum, dass ganz konkret die Staats- und Regierungschefs, die Staats- und Regierungschefinnen miteinander sprechen. Und dieser Charakter sollte auch beibehalten werden. Denn ich glaube, das lebt davon, dass man sich auf diese Weise miteinander trifft, dass viele zusammenkommen können.
Das zentrale Thema, die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Da wünschen sich viele ein gemeinsames, klares Vorgehen. So hätten die Anschläge auf die Gaspipelines gezeigt, wie anfällig die kritische Infrastruktur in Europa sei. Und auch die Abhängigkeit vom russischen Gas lasse sich nur gemeinsam lösen. Der Energiekrieg ist ein Teil der hybriden Kriegsführung. Putin nutzt Energie als Waffe. Das macht er ganz klar, dass er die Energie als Waffe nutzt. Zunächst geht es darum, dass unser Europa ein Signal der Einigkeit sendet. Und dann geht es darum, egal ob EU-Mitgliedsland oder nicht, dass eine gemeinsame Strategie ausgearbeitet wird. Und die richtet sich gegen Russland und seinen Verbündeten Belarus, die nicht nach Tschechien eingeladen wurden.
Der Krieg in der Ukraine, er geht unvermindert weiter. Und immer wieder gelingt es ukrainischen Truppen dabei, Land zurückzuerobern. Vor allem im Osten wird die russische Armee weiter zurückgedrängt. Damit wächst der Druck auf Präsident Putin. Das russische Militär soll indes in Saporischschja mehrere Wohnhäuser mit Raketen angegriffen haben. In der Region liegt auch Europas größtes Atomkraftwerk, das Russland rechtswidrig unter seine Verwaltung gestellt hat. Wassili Golot.
Rafael Grossi trifft den ukrainischen Präsidenten. Der Chef der Internationalen Atomenergieagentur will eine Nuklearkatastrophe im Süden der Ukraine verhindern. In der Region Saporischschja befindet sich das größte Atomkraftwerk Europas. Seit März wird es von russischen Truppen besetzt. Trotz Warnungen gerät es immer wieder unter Beschuss. Gestern hatte Russlands Präsident Putin das Kernkraftwerk rechtswidrig zu russischem Eigentum erklärt. Grossi verurteilt das und findet erneut mahnende Worte. Wir werden unsere Linie nicht ändern. Wir sagen weiter klar, was zu tun ist. Und das ist, einen nuklearen Störfall am Kraftwerk zu verhindern. Das ist immer noch eine sehr, sehr wahrscheinliche Option. Parallel dazu setzt Russland seine Angriffe in der Ukraine fort. Die Stadt Saporischschja wurde heute von Raketen getroffen. Sie seien am frühen Morgen mitten im Zentrum eingeschlagen, melden ukrainische Behörden. Einsatzkräfte versuchen, die Bewohner eines zerstörten Wohnhauses aus den Trümmern zu befreien. Zuerst habe ich nicht verstanden, was passiert. Ich habe rechtzeitig eine Decke über mich gezogen. Dann haben mich die Fenstersplitter getroffen. Ich habe nichts verstanden, als wäre ich mitten im Nebel. Warum tun Sie uns das an? Was wollen Sie beweisen? Nach ukrainischen Angaben wurden mindestens 7 Menschen durch die russischen Angriffe getötet. Am späten Vormittag setzt sich der Raketenbeschuss auf Saporischschja fort. Als die Menschen in Saporischschja nach dem ersten Einschlag gerade zurückkamen, um die Trümmer zu beseitigen, hat Russland einen zweiten Raketenangriff gestartet. Eine Gemeinheit, ein Übel. Es gab schon tausende Belege für dieses Übel. Leider könnten noch tausende folgen. Ende Februar hatte die russische Armee vergeblich versucht, über diesen Flughafen die ukrainische Hauptstadt einzunehmen. Das lässt sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag vor Ort schildern. Bei ihrem Besuch will Strack-Zimmermann in Erfahrung bringen, wie Deutschland der Ukraine weiter helfen kann.
Durch den Ringtausch sind sehr viele Panzer hier angekommen, aus sowjetischem Bestand. Aber das ist noch etwas anderes, ob hier ein Marder und Leopard steht, weil die Kampfeskraft ist stärker, die Technik ist stärker. Und wir müssen die Soldaten hier unterstützen, auch durch diesen langen Winter zu kommen.
Im Süden sind die ukrainischen Truppen weiter auf dem Vormarsch. Auch heute melden ukrainische Behörden die Befreiung weiterer Ortschaften.
Zu einer anderen Krise in Europa, die zuletzt etwas in den Hintergrund getreten ist. In der Ägäis setzen die ersten Herbststürme ein, oft mit heftigen Sturmböen und meterhohen Wellen. Trotzdem versuchen immer wieder Migranten, von der türkischen Westküste und Ländern des Nahen Ostens nach Griechenland zu kommen. Mehr als 100 Menschen auf 2 vollbesetzten Booten wurde das in der vergangenen Nacht zum Verhängnis. Das eine Boot sank vor Lesbos, das andere zerschellte an einer Klippe vor Kythira. Mindestens 22 Menschen ertranken, viele werden noch vermisst. Die Überlebenden wurden in einer dramatischen Aktion gerettet. Rüdiger Kronthaler.
Anwohner der Insel Kythira ziehen mit Seilen Schiffbrüchige in Sicherheit. 80 Menschen konnten so gerettet werden, 15 Menschen werden offiziell vermisst. Ein heftiger Sturm mit Windgeschwindigkeit von über 100 Kilometer in der Stunde führte in der vergangenen Nacht zu den bislang tragischsten Flüchtlingsunfällen in Griechenland in diesem Jahr. Die Menschen waren mit einem Segelboot unterwegs, obwohl Sturm vorhergesagt war. Das sind Menschen, die keine Erfahrung haben mit dem Wetter und dem Meer und sie werden dazu von den Schleppern angehalten, loszufahren. Aussichtslose Zeiten erfordern leider verzweifelte Maßnahmen. Noch tragischer der Schiffsbruch vergangene Nacht vor der Insel Lesbos. Die Retter konnten 16 Frauen, einem Kind und einem Mann nicht mehr helfen. Sie ertranken. 10 Menschen werden vermisst. Die Gruppe hatte sich mit einem Schlauchboot von der Türkei aus auf den Weg gemacht. Die Fahrt in überfüllten Booten gilt als besonders gefährlich. Dennoch versuchen immer mehr Flüchtlinge von der Türkei aus auf der längeren Route an Griechenland vorbei nach Italien und dann weiter nach Mitteleuropa zu gelangen. Denn die Balkanroute über das Festland gilt wegen der Grenzkontrollen als deutlich schwieriger.
Sie ist ein Hindernis, das von den Schleppern wahrgenommen wurde, und in diesem Sinne werden jetzt Routen vorgeschlagen, die die Landroute gegen eine höhere Gebühr umgehen. Die griechische Regierung forderte die Türkei auf, Überfahrten von Flüchtlingen effektiver zu verhindern.
Sie hat in ihrem Tagebuch mal geschrieben: Ich habe nie etwas gewollt, außer Liebe und Literatur. Jetzt erhält die Französin Annie Ernaux den Nobelpreis für Literatur mit 82 Jahren. Quasi die Krönung ihres literarischen Werkes. Die schwedische Akademie zeichnet Ernaux aus für ihren Mut und die klinische Schärfe in ihren Büchern. In Frankreich gilt die Autorin als eine der prägendsten Stimmen der Gegenwartsliteratur. Aber auch in Deutschland werden ihre Bücher gefeiert und landen regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Friederike Hofmann.
Den Anruf des Nobelkomitees hat Annie Ernaux heute einfach verpasst. Die Schriftstellerin hat stattdessen in ihrem Haus in der Nähe von Paris konzentriert gearbeitet. Ich habe es durchs Radio erfahren. Sie hatte gar nicht mit dem Nobelpreis gerechnet, kann es immer noch nicht ganz fassen. Ich bin sehr glücklich und stolz. Ernaux, Autorin von mehr als 20 Büchern, ist die erste Französin, die die Auszeichnung erhält. Für ihren Mut, ihre Scharfsinnigkeit, ihre klare Sprache. Geboren 1940, seziert sie die Gesellschaft und ihre Ungerechtigkeiten durch den Blick auf ihr eigenes Leben. Sie, aufgewachsen in einem kleinen Ort in der Normandie, stammt aus einfachen Verhältnissen. Die Politik, die Welt im Allgemeinen. Die Menschen über uns führten dazu, dass wir uns zu nichts fähig fühlten, auch nicht zum Schreiben. Erst mit über 30 fängt sie damit an. Nüchtern, dokumentarisch. Über soziale Gerechtigkeit, ihre Herkunft, Emanzipation. Über Abtreibung oder sexuelle Gewalt. Persönlich und politisch zugleich. Die Pariser Buchhändlerin Christine Villeneuve hat nach der Verkündung des Nobelpreises ihre feministische Buchhandlung Librairie des Femmes umdekoriert. Sie hatte mit Ernaux ein Hörbuchprojekt realisiert. Sie ist eine Frau, die aus einem einfachen Arbeiterumfeld stammt und steht dazu. Sie erklärt sehr gut, wie sie sich daraus befreit hat. Ernaux's berühmtestes Werk, Les Années, die Jahre, über das Leben in der französischen Nachkriegsgesellschaft, war in der Buchhandlung heute direkt ausverkauft. Buchhändlerin Villeneuve beobachtet, dass die Schriftstellerin immer größere Leserkreise anspricht, nicht nur in Frankreich. Ihr Werk ist so interessant, weil sie sehr autobiografisch schreibt, verwurzelt im Leben einer Frau. Ihr Schreiben ist sehr persönlich, sehr subjektiv. Bei ihrer Pressekonferenz heute sagte Ernaux, dass der Preis nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch eine Verantwortung sei. Sie will weiterschreiben und ihren Kampf gegen Ungerechtigkeiten weiterführen.
Zum Schluss noch etwas Versöhnliches. Mit einer Kooperation, die in diesen Krisenzeiten ja eher die Ausnahme ist und daher Hoffnung macht. Gestern sind zwei US-Amerikaner, ein Japaner und eine russische Kosmonautin zur internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die sogenannte Crew 5 startete mit einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Und vor gut 2 Stunden ist die Raumkapsel an der ISS eingetroffen. Dort wird das Team rund 5 Monate verbringen und sich um viele wissenschaftliche Experimente kümmern. Ja, zumindest im Weltall läuft es also noch mit der Kooperation. Und daran wollen die USA und Russland aller Spannungen zum Trotz vorerst auch festhalten. Und wir blicken noch auf das Wetter. Zum Ende der Woche erwartet uns morgen in weiten Teilen Deutschlands das sonnigste Wetter. Hier sind die Aussichten.
Wir befinden uns am Rand einer ausgedehnten Hochdruckzone, die uns ruhiges Herbstwetter beschert. Vor allem in der Südhälfte bildet sich in der Nacht Nebel, den die Sonne am Tag erstmal auflösen muss. Dies ist mitunter erst am Nachmittag der Fall. Im Norden scheint die Sonne teilweise ungestört, Richtung Nordsee mehr Wolken und vereinzelt mal ein Schauer. Am Tag 15 Grad in der Eifel und 22 Grad am Oberrhein. In der Nacht zu Samstag Temperaturen zwischen 13 und 5 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Die nächsten Nachrichten hat dann für Sie Susanne Daubner in der Tagesschau gegen 2.25 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht.